Er ist Österreichs erfolgreichster Bestseller-Autor und er besticht mit Werken über die Themen der Zeit. Marc Elsberg, der mit Titeln wie Blackout, Gier oder aktuell etwa auch Celsius richtiggehende Meilensteine gesetzt hat. Ja, heute ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, Ihre literarischen Werke stehen irgendwie immer in Zusammenhang mit Themen, die die Zeit gerade bewegen. Blackout, das erste Riesenwerk, damals der Zusammenbruch der Stromversorgung in Österreich und dann quasi in ganz Europa, Riesengeschichte. Viele, viele Serien, verfilmt wird das Ganze dann, großes Drama. Jetzt auch der Klimawandel rund um Celsius, dem aktuellen Werk, das Sie da betreiben. Steckt auch ein bisschen so die journalistische Ader in Ihnen, Themen ganz breit zu recherchieren und an einem breiten Publikum einfach zur Verfügung zu stellen?
Ich habe mich immer schon für diese Themen interessiert. Ich bin grundsätzlich ein neugieriger Mensch wahrscheinlich. Und es spielt sicher mit bis zu einem gewissen Grad, wobei eigentlich, was ich glaube, ich mehr mache in den Büchern, ist diese Reise, die ich während der Recherche durchgehe, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend. Da redet man mit Leuten, da hört man Leuten zu, da liest man Dinge und dann gibt's immer wieder diese Momente, wo man sich denkt, das kann ja nicht wahr sein. Wahnsinn, das ist spannend. Oder das ist aber interessant. Und da denke ich mir, wenn ich das richtig transportiere, dann geht's den Leserinnen und Lesern genauso beim Lesen, dass sie sich denken, wie, wenn der Stromausfall, kann ich mein Klo nicht mehr spülen? Wie, dann funktioniert keine einzige Tankstelle und damit alle Lieferketten nicht mehr, wurscht, ob Lebensmittel, Medikamente oder sonst was. Oder jetzt beim Thema Klimawandel, wie, die Ersten haben schon Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, dass das Kohleverbrennen ein Problem werden könnte. Wie, spätestens seit 1955 wissen wir, was auf uns zukommt und so weiter und so fort. Also und wenn mir das gelingt, dann schaffe ich ja dadurch ein spannendes Buch für die Leser.
Das muss man ja auch wirklich sagen, der erste Wahnsinnserfolg war Blackout. So hat alles begonnen, würde ich mal sagen, zumindest unter dem neuen Namen Marc Elsberg. Wir kommen ja dann zu den Anfängen auch noch. 2 Millionen Mal hat Blackout dann verkauft und hat ein Thema sozusagen wachgerüttelt bei den Menschen, wo viele vorher gesagt haben, naja, Strom ist easy, kommt aus der Steckdose, kein Problem. Ja. Plötzlich Blackout. Es kann alles ganz, ganz anders werden. Glauben Sie, schafft man es mit Büchern, die so eine Riesenverbreitung haben, wirklich gesellschaftspolitisch Umdenken auch einzuleiten oder wünscht man sich das nur?
Also es war bei Blackout nicht der Plan. Der Plan bei Blackout war auch eine spannende Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, das Geheimnis von Blackout und auch von den anderen Büchern ist ja, da ist eine vordergründige Geschichte. Bei Blackout zum Beispiel geht es um einen Stromausfall. Was Blackout aber eigentlich erzählt, ist ja von der Welt, in der wir leben. Die davon, unser ganzer Komfort, unser Wohlstand, unser Lebensstil, jeder von uns lebt heute besser als jeder Kaiser vor 100 Jahren. Und das hängt aber von einem System ab, das lebt, von einem System, das Systeme von ganz engen, unendlich vielen gegenseitigen Abhängigkeiten. Und wenn diese Abhängigkeiten plötzlich nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel bei einem Blackout, dann merken wir erst, wie sehr wir abhängen von diesem System, aber wie hilfreich es eigentlich auch für uns ist, wie komfortabel es unser Leben macht und so weiter und so fort. Und darum geht es im Blackout eigentlich. Und das ist eigentlich in allen meinen Geschichten immer so, dass wir vordergründig so irgendwie diese Action-Geschichte haben. Und dann begreift man dadurch aber sehr viel mehr über Leben, über unsere Welt, über gewisse Hintergründe.
Stimmt, wir kommen zu Celsius, dem absoluten Schmankerl, das ich verschlungen habe, muss ich sagen. Von der letzten Seite kommen wir noch ausführlich. Vorher aber noch Zero. Auch das war so ein Buch, das aktuelle Themen beschreibt. Big Data, Datenschutz, jetzt hört man aktuell immer Cybersecurity, künstliche Intelligenz, all diese Dinge. Fürchten Sie KI, bleiben wir bei dem Thema vielleicht, dass da die künstliche Intelligenz irgendwie uns übermannen kann und irgendwann einmal würde ich das Heft der Handlung weggeben, weil die Systeme machen das für uns?
Also bei KI ist das momentan noch ein bisschen schwer abzuschätzen, weil das, was wir momentan da draußen sehen, ist ja noch keine echte Intelligenz. Also da muss man noch weniger Sorge haben. Die Herausforderung wird momentan eher sein, lernen wir schnell genug, diese Instrumente richtig zu benutzen, beziehungsweise uns zu wappnen gegen eventuellen Missbrauch. Also aktuell, wenn man jetzt wieder sieht, vor ein paar Tagen erst veröffentlicht diese Videos, die durch künstliche Intelligenz hergestellt sind, die kaum mehr zu unterscheiden sind von realen. Wir hatten es im letzten Jahr schon mit Sprache, mit Bildern und so weiter und so fort. Und da ist natürlich dem Missbrauch in vielerlei Hinsicht Tür und Tor geöffnet. Mhm. Und die Folgen des Gebrauchs dieser KI könnte natürlich schwierig sein. Und in manchen Bereichen ist es natürlich längst das dominante Instrument, um Dinge zu machen. Finanzbereich, internationaler Finanzhandel zum Beispiel. Ja. Wo Menschen nur noch bedingt kontrollieren. Das könnte außer Kontrolle geraten, aber nicht in der Form, dass das Ding dann plötzlich macht, was es will, sondern eigentlich das, was es eh soll, nur haben wir nicht genau darüber nachgedacht, was es eigentlich soll.
Oder wenn das Handy dich erkennt, wenn du reinsiehst und die Entsperrungssoftware ist einfach Face Touch und du siehst rein und es geht plötzlich. Auch das ist ja irgendwie eine Art von KI, man denkt sich aber nichts mehr dabei.
Das haben wir ja aber auch bei vielen anderen Dingen in der Vergangenheit gehabt. Also moderne Technologien sind ja letztendlich immer so ein bisschen eine Zeit lang eigenartiges Zauberwerk. Wenn man meiner Großmutter in ihrer Jugend erzählt hätte, dass wir heute vor solchen Kästchen sitzen und was man mit denen alles machen kann, das wäre Hexenzeug gewesen. Und vor 300 Jahren hätte man Menschen dafür verbrannt, wenn sie sowas gehabt hätten. Ja. Und wir gehen damit um, selbstverständlich. Und das werden wir, nehme ich an, in vielerlei Hinsicht auch mit der KI tun, wenn wir es nicht ohnehin bereits tun.
Ja, kommen wir zum aktuellen Werk Celsius. Also es ist wirklich beeindruckend, selten so etwas gelesen. Sie haben ganz viel Recherche drinnen in diesem Buch. Es geht um den Klimawandel, es geht aber auch um Geoengineering, es geht um den technischen Versuch, das Klima weltweit zu ändern. Es geht im Prinzip um den Nord-Süd-Konflikt, es geht um Migrationsströme. Irgendwann werden auch wir zu Klimaflüchtlingen in diesem Buch. Auch Österreicher, die plötzlich nach Norddeutschland fliehen vor dem Klima, weil dort ist es angenehmer. Dann stehen wir an der Grenze und werden nicht durchgelassen nach Dänemark. Da stehen Menschen mit Maschinenpistolen, die uns zurückschicken. Das ist quasi Migration der etwas anderen Art, die Sie da drinnen auch beschreiben. Ist das ein bisschen auch die Botschaft?
Nein, das ist ein Szenario, das absehbar ist. Nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren, aber wenn es so weitergeht wie jetzt. Wir spüren es gerade, wir sitzen hier Mitte Februar und draußen ist Frühling. Ja. Und natürlich ist das graduell und langsam, aber jemand, der wie ich ein Student war in Wien, und wir wissen es ja auch von der Statistik her, ich glaube vor 30 Jahren gab es in Wien 5 Tage im Jahr, die über 30 Grad waren. Irgendwas in der Art, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, und jetzt sind es 30. Und so geht das immer weiter. Also,
und es war noch nie so viel Wind im Jänner, habe ich einmal gelesen, wie heuer im Wien. Der Wind ist so stark geworden.
Was, finde ich, ein Vorteil ist, weil ich finde, dieser Winter war wesentlich weniger grau als die Wiener Winter sonst.
Das ist richtig, ja.
Normalerweise hockt man ja in dieser Stadt von November bis März unter einer Hochnebeldecke.
Und dieses Jahr immer weggeblasen.
Also hat. Und das ist ja das Teuflische, was man manchmal denkt, hat ja auch Vorteile. Was natürlich en gros gesehen nicht so ganz der Fall
aber
ist.
Aber die Technik, Sie beschreiben ja da verschiedenste Methoden, unterschiedliche, manche kommen aus Afrika, manche kommen aus den Industrieländern, wie man mit Technik Klima verändern kann, Geoengineering quasi.
De facto machen wir seit 150 Jahren Geoengineering. Also der Mensch verändert seit etwa 150 Jahren massiv die Atmosphäre durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, zuerst Kohle, dann später halt Öl, Gas und so weiter und so fort. Nur haben wir halt lange Zeit nicht so richtig drüber nachgedacht oder es war uns nicht so richtig bewusst, wobei, wie ich im Buch auch an einer Stelle erkläre, die ersten Gedanken darüber hat man sich bereits Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht, dass das Auswirkungen haben könnte. Und seit spätestens den 50er, 60er Jahren machen wir es fahrlässig, fast bewusst, muss man sagen, weil seitdem wissen wir, was Sache ist. Mhm. Und seit den 80er, 90er Jahren ist die Wissenschaft mehr oder minder ziemlich klar, dass es tatsächlich der Mensch ist.
Das
in seiner ganzen Breite.
Wenn das dann aber so radikale Ausformungen hat, dass manche, auch die Jungen, sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Stichwort Klimakleber. Ja. Wir wollen es jetzt einfach erpressen. Es muss anders werden. Nicht nur sollten, kennt er, sondern wir machen es anders. Ja. Aber ist das okay?
Die Forderung ist okay, es ist dann immer eine Frage der Mittel. Ich bin da zwiegespalten, weil ich natürlich es völlig richtig finde, was gefordert wird. Und als jemand, der 25 Jahre lang in der Werbung gearbeitet hat, ich mich natürlich frage, ob es nicht klügere Kommunikationsmaßnahmen gibt, mit denen ich mehr Leute auf meine Seite bringe, statt die Leute gegen mich aufzubringen. Ist leichter gesagt als getan, weil wären mir diese Kommunikationsmittel eingefallen, würde ich sie ja transportieren bzw. weitersagen. Deswegen ist da den Leuten letztendlich momentan auch kein Vorwurf zu machen, weil offensichtlich fällt niemandem was Gescheiteres ein.
Es ist ein Riesen-Thriller rund um den Klimawandel. Grad 0 Grad Celsius, habe ich immer gesagt, das heißt eigentlich nur Celsius sozusagen. Ein Riesenriesenwerk kann ich absolut empfehlen. Ja, blicken wir zurück auf Ihren Werdegang. 1967, ein Jahr nach mir, ich bin ein 66er Baujahr.
Naja, sind wir praktisch.
Südhang, natürlich sind wir beide gut geschüttelt, gut gerührt, also 60er Jahr, in Wien geboren, in der Schule dann in Baden gewesen, also quasi südlich von Wien. Und dann kam Industriedesign an der Universität für angewandte Kunst. Ja. Wäre das der Wunschjob in Wirklichkeit gewesen? Da war ja noch keine Rede damals vom
überhaupt
Autor.
Nicht. Nein, ich bin, in der Schule war ich eigentlich immer der gute Zeichner. Ich habe da auch ein ziemliches Talent dafür gehabt und die Idee war eigentlich, noch etwas vage Maler zu werden, irgendeine Form von bildenden Künstler. Natürlich als jemand, der in diesem bürgerlichen Milieu aufwächst, kriegt man von den Eltern immer gesagt, lern aber was Gescheites. Deswegen tendiert man dann vielleicht auch ein bisschen zu potenziell lukrativeren oder klassischeren Berufen. Mich hätte auch Comiczeichnen interessiert oder Karikaturist zu werden, sowas wie seinerzeit waren das halt ein Sokol oder damals noch jungen Hader oder sonst wer. Ist aber in Wahrheit natürlich auch schwieriges Boot, wenn man nicht zu den Spitzen da gehört. Aber das war der ursprüngliche Plan. Also eigentlich komme ich aus der bildenden Ecke.
Gut, an der Angewandten lernt man das ja auch, das ist ja logisch.
Genau, ich habe mich eben dann damals schon einerseits aus so halb kommerziellen Überlegungen, aber Design habe ich auch immer wahnsinnig interessant gefunden. Fürs Design beworben, bin auch genommen worden, habe das aber nicht zu Ende geführt. Ich bin relativ bald in einen Nebenjob in der klassischen Werbung abgeglitten, ihn als Grafiker allerdings, nicht als Texter.
Ja.
Und dort dann hängen geblieben und das Studium ist dann irgendwann.
Da kam ja viel Kreativdirektor, unter anderem in der Werbebranche, auch strategischer Planer bei Ogilvy und Meider. Das war ja damals eine ganz, ganz große Agentur. Jetzt sind die Agentur 17 Mal verschaut.
Das war aber viel später schon. Ich war dazwischen schon dann noch 8 Jahre in Hamburg.
Genau, Hamburg habe ich auch, Agentur. Leben als Agenturfuzzi, würde man von kurz sagen. Ja, sagen viele.
Komplett.
Ist das was? Da muss man ja auch Vertriebler sein. Man muss verkaufen wollen. Es geht ja darum, Menschen Produkte irgendwie angedeihen zu lassen.
Na gut, ich war ja kreativer erstmal, deswegen musste ich es nur bedingt, obwohl in der Präsentation vom Kunden muss man es dem erst einmal verkaufen, was die härtere Challenge ist eigentlich meistens. Muss man schon wollen. Es muss einem bis zu einem gewissen Grad Spaß machen, wobei ich glaube, das Spannendere, zumindest für mich, war weniger etwas verkaufen zu wollen, sondern diese psychologische Ebene, diese menschliche Gefühlsebene. Wie bringe ich jemanden dazu, etwas zu machen oder auf etwas aufmerksam zu werden? Es geht also mehr, wenn man böse sein wollte, ums Manipulative.
Wir sind aber nicht böse. Aber ich kenne die Werbebranche auch ganz gut, war ewig in der Verlagsszene, da geht es immer um Anzeigengeschäft. Ich kenne es recht gut. Ja, das literarische Debüt, wenn man so will, dann rund ums Jahr 2000, ist auch schon ein bisschen her jetzt in der Zwischenzeit. Satirische Romane waren es am Anfang, auch Kriminalromane. Aber was interessant ist, unter dem bürgerlichen Namen, und jetzt kommen wir dazu, Markus Raffelsberger.
Ja.
Wieso dann die Entscheidung, sagt, na, Markus Raffelsberger, das ist ein Wiener Name, kann jeder hassen. Ich heiße jetzt Marc Elsberg. Wieso eigentlich?
Das lag daran, dass mein erster Literaturagent, ich habe sehr früh mit Literaturagenten zu arbeiten begonnen, die Bücher an die Verlage vermitteln sollen. Und der hatte damals die Krimis vermittelt und hat gemeint, ich soll doch mit diesen Krimis weitermachen. Irgendwann, wenn man so Serien schreibt, kann der eine oder andere Autor auch davon leben. Und die haben aber nicht so gut funktioniert. Und er hat sie nie an so einen richtigen Spitzenverlag gekriegt, wie die Bücher jetzt sind. Mhm. Und da habe ich ihm das Blackout vorgeschlagen, das Thema. Und er hat gesagt, naja, wer soll denn das? Und in den Verlag passt es gar nicht. Und wen soll das interessieren? Bla. Schick's mir unter Pseudonym. Und wenn es an meinen Vorlesern, die vorsortieren, vorbeikommt, dann biete ich es dem Verlag an. Gesagt, getan. Ich habe es, und allerdings nicht als Mark Ellsberg, weil mir das zu nahe am Dienst. Ja. Nach sehr schnellen 4-5 Wochen habe ich eine Absage bekommen. Jetzt wollte ich es erst recht wissen.
Ich Absage für Blackout? Ja. Ein Buch, das dann letztlich 2 Millionen Mal verkauft
wurde? Im deutschen Sprachraum.
Wahnsinn.
Und über 20 Sprachen übersetzt.
Ja. Bist du.
Daraufhin wollte ich es natürlich wissen und brauchte aber einen neuen Agenten. Haben mir aber gedacht, naja, die Überlegungen, die der angestellt hat, naja, nie jetzt Spitzenverlag, nicht gut verkauft, bla. Schauen sich die anderen vielleicht auch an, deswegen besser unter einem nicht unter meinem bisherigen Autorennamen. Mhm. Er sollte aber nahe genug an meinem, und es ist ja nur eine Abkürzung, ne? Ja. Markus Raff Ellsberg R. Ja. Ich habe ein bisschen was abgeschnitten überall. Ja. Und so habe ich einen neuen Agenten gesucht, gefunden. Der hat es dann an den Mann, beziehungsweise in dem Fall eigentlich an die Frau gebracht. Und der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte und ist dramatisch. Ja, auch sehr spannend, finde ich, bevor wir wieder zu Celsius kommen. Seit 3 Jahren ungefähr an der Universität für angewandte Kunst unterrichten Sie auch unter anderem das Fach Storytelling.
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, ich habe das mit diesem Jahr auch wieder aufgehört. Also ich habe es jetzt 3 Jahre lang gemacht.
Na ja, bitte. Aber Sie wissen ja, um was Storytelling ist im Prinzip die Fähigkeit, anderen zu erzählen, wie erzählt man eine Geschichte wirklich spannend? Wie nimmt sie die Menschen mit? Wie komme ich rüber mit meiner Idee? Wie geht denn das?
Naja, das ist eine Herausforderung, vor allem noch dazu, wenn man es nicht, es gibt ja auf der Angewandten zwar auch eine Schreibklasse, aber ich sollte es ja machen und habe es gemacht für die Leute, die gestalten. Also für die Maler, die Architekten, die Designer, die Grafikerinnen, die Fotografinnen und so weiter und so fort, die also nicht mit Text arbeiten, sondern mit Bildern, mit Gestaltung, mit Produkten. Also wie erzähle ich eine Geschichte mit einem Glas? Warum ist das so designt? Oder wie erzähle ich eine Geschichte mit einem Cover, mit einem Gebäude, mit einem Foto oder einer Fotoserie und so weiter und so fort? Das war die Aufgabe. Aber letztendlich gibt es da natürlich auch verschiedene Strategien, die zum Teil ähnlich denen sind, die man beim Schreiben verwendet. Und dann gibt es halt noch ein paar andere.
Gut, dass Sie das können, kann ich nur bestätigen. Man bleibt dran, man bleibt Seite für Seite dran an dem Ding. Das war bei Blackout so, das war beim Fall des Präsidenten so ein anderes Weg, das wir noch gar nicht besprochen haben. Das ist jetzt bei Celsius so. Was mich ja noch interessieren wird, was kommt noch? Aber lassen wir es noch. Zuerst liegt ja bei uns etwas am Tisch, wo wir unsere prominenten Gäste immer bitten, so eine Art persönliches Ding des Lebens mitzubringen. Jetzt ist hier ein Helm am Tisch. Wieso das und was hat es mit dem auf sich?
Das ist mein Fahrradhelm. Mit dem fahre ich meistens, zugegebenermaßen nicht immer, obwohl man natürlich sollte, Rad. Da ich in Wien lebe und ich brauche in der Großstadt, wenn ich in der Großstadt lebe, brauche ich kein Auto. Ich kann alles zu Fuß und speziell in einer Stadt, die wahrscheinlich die besten öffentlichen Verkehrsmittel der Welt hat, mit den Öffis oder mit dem Fahrrad machen. Da könnte zwar Wien noch deutlich mehr machen, muss man fairerweise auch sagen. Fahrradtechnisch ist vor allem in den letzten Jahren dramatisch geworden. Es ist schlicht und einfach zu wenig Platz inzwischen auf der Straße für Fahrradfahrer. Und ich weiß, das werden jetzt wahnsinnig viele gar nicht gern hören, weil es da draußen leider inzwischen auch einen ganzen Haufen undisziplinierter Fahrradfahrer geben, die mir persönlich auch wahnsinnig am Nerven gehen, weil ich krieg's dann auch zu hören, wenn ich Rad fahre. Aber es ist eigentlich ein geniales Verkehrsmittel in der Stadt. Es ist gesund. Ich bin definitiv schneller als mit dem Auto, fast immer. Wegen Parkplatzsuche und so weiter und so fort. Gut, jetzt im Winter natürlich beim Wetter nimmt man. Aber dann habe ich ja die Straßenbahn. Und als jemand wie ich, der durchaus nach wie vor auch vereinzelt Auto fährt, wenn er längere Strecken fährt oder und das ist auch ganz klar, am Land kommst du ohne Auto nicht aus. Oder meinetwegen schon am Stadtrand wird es manchmal auch schwieriger. Aber grundsätzlich finde ich es ein großartiges Verkehrsmittel und habe das schon von Anfang an, als ich als Student wieder nach Wien gekommen bin, Ich finde Fahrräder auch schöne Teile. Ich hatte damals zum Beispiel auf Anregung meines ersten Chefs, der auch sein Designerzeit auch Design studiert hatte, bevor er die Agentur gegründet hat, der hat so geschwärmt von italienischen Fahrrädern, die Stabbremsen hatten. Also da hat man keine Schnurspannung, sondern das ist mich als auch Designstudent hat das total fasziniert. Es ist ästhetisch schön. Also Fahrräder können, viele sind furchtbar schier, finde ich, aber können also auch schöne Designstücke
da
sein.
Da merkt man schon immer noch den Kreativdirektor. Also Fahrräder, die schön oder schier sind, das wird sich kaum jemand überlegen, die fahren halt einfach, aber sie sind optisch dann auch noch.
Das ist für mich aber immer ganz wichtig. Also ich finde, optische Qualitäten von Dingen sind immer wichtig. Ganz egal, ob das ein Fahrradhelm ist, ein Sakko, was immer. Also das ist generell in meinem Leben spielt das eine
Rolle. Also auch ein sehr optischer Typ sozusagen. Ja. Kommen wir mal am Schluss noch einmal auf Celsius zurück. Es hat mich einfach gepackt. Glauben Sie, kann Klima wirklich als Waffe verwendet werden? Im Prinzip, man kann damit Dinge anrichten oder Menschen vor sich hintreiben?
Also was man dazu sagen muss, das ist ja die Story in dem Buch, dass man, was ich ja wollte bei der Geschichte, war etwas über das Klima zu erzählen, was wir noch nicht gehört haben.
Ja.
Weil wir hören jetzt immer, es wird immer wärmer und blam, das ist ja auch alles richtig.
Ja.
Brauche ich aber nicht als einzige Story erzählen, weil kriege ich dauernd erzählt. Also war erstens die Frage, was kann ich erzählen, was die Geschichte sozusagen 180 Grad auf den Kopf stellt, die wir bis jetzt erzählt bekommen haben. Und dazu gehört unter anderem eben das sogenannte Weaponizing des Klimas. Was man momentan nicht könnte, ist, dass man mal sagt, man kann regional das Klima massiv verändern. Dass man also sagt, die Russen könnten Europa das Klima so verderben, dass es nur Europa betrifft und Russland nicht, weil sie in derselben Klimazone sind. Wo es schon ein bisschen anders wird, theoretisch, und das ist das Szenario des Buches letztendlich, dass man womöglich Klimazonen verschieben könnte. Aber deswegen können es nur bestimmte weaponizen. Also es können zum Beispiel die Chinesen nicht gegen die Russen oder gegen andere in ihrer eigenen Klimazone. Aber das, was Russland bis zu einem gewissen Grad momentan ja schon tut, sie weaponizen nicht, aber sie bereiten sich darauf vor, dass sie beispielsweise in Zukunft Profiteure der momentanen Entwicklung sein werden. Dass die Nordpassage wird eisfrei sein im Winter und so weiter und so fort.
Ja.
Boom. Also
da merkt man schon wieder das journalistische Gehen. Also da wird nicht nur über das Klima geredet, da ist gleich Geopolitik dabei, eben Geoengineering haben wir schon besprochen.
Es ist ein wissenschaftliches Gehen, glaube ich.
Schon.
Neugier nennt man das.
Mein Lieblingswort. Also Neugier ist für mich das beste Wort, was es gibt. Ich bin wahnsinnig neugierig und bin ja Journalist. Ich verdiene nur mehr Geld mit neugierig sein. Das ist wunderschön. Ich darf den Marc Elsberg Dinge fragen, die mich einfach interessieren. Was mich wirklich interessiert, das nächste Buch, das nächste Thema. Was ist ein Thema, wo Sie sagen, jetzt habe ich über den Präsidenten, da geht es ja auch sehr viel über Politik und über rechtliche Themen, das war das vorletzte Buch quasi, dann haben wir schon erwähnt, Gier, wir haben Blackout besprochen, wir haben Celsius. Was kommt als Mega-Thema für den Marc Elsberg?
Naja, das werde ich jetzt nicht verraten, sorry. aber um ehrlich zu sein, ja, also ich arbeite gerade an 2 bis 3 Themen gleichzeitig und bin gerade dabei zu entscheiden, welches es jetzt fürs Nächste und welches es fürs Übernächste sein wird. Aber wie gesagt, welche, das sind verraten.
Ich meine, was ist zum Beispiel mit Europäische Verteidigungsinitiative, Sky Shield, solche Sachen, das ist ja auch sowas Großes, wo man nicht wirklich weiß, wofür das hin.
Könnte vielleicht auch irgendwann zu möglichen Kriegsszenarien ist in den letzten Jahren einiges erschienen. Es wurden nur bislang nicht richtige Bestseller. Aber da gibt es zum Beispiel einen ehemaligen US-NATO-General, der schon vor ein paar Jahren ein ganz interessantes Szenario geschrieben hat. Da gibt es ein paar andere und da gibt es schon einiges.
Ich dachte, jetzt kommt sowas. Es kommt irgendwas wie, weiß ich nicht, die österreichische Bundesheer 2055. Vollkommen anders als jetzt.
Ich weiß nicht, ob ich das...
Gut, war nur ein kleiner Einwurf von außen. Ja, abseits der Autorenschaft und des Schreibens, diese Leidenschaft auch fürs Optische, die Sie erwähnt haben.
Ja.
Was sind die sonstigen Leidenschaften von Marc Elsberg? Wo so sagen Sie, da geht mein Herz schneller. Das nimmt mich emotional voll mit. Das sind meine wirklichen Leidenschaften.
Das sind die Themen, die mich interessieren fürs Schreiben. Das ist tatsächlich so. Und sonst macht der Marc Elsberg halt noch, was Menschen so machen. Er trifft Freunde, er schaut Filme, liest Bücher, geht ins Kino. Was mir sicher relativ nah ist, immer noch ist bildende Kunst. Also da wird vielleicht ab und zu mal was angeschafft und hängt die Wohnung voll oder stellt die Wohnung voll. Reisen.
Welches Urlaubsland ist ein typisches Land für den Marc Elsberg?
Immer wieder andere. Es gibt nicht das typische
Neugier,
Land.
Neugier, da haben wir wieder Neugier. Ja, ja. Man muss woanders. Ich kenne es auch, aber es muss immer neue Nadel her. Ich habe so die ganze Welt auf ein Ding. Und immer wenn eine neue Nadel kommt, sprich ein neues Land, ist es ein gutes Land.
Ja, also ich wäre nicht der Typ fürs eigene Ferienhaus.
Ja, richtig,
wo ich immer hinfahre.
Ja,
also es kann schon sein, dass es manchmal so Orte gibt. In den letzten Jahren war ich ein paar Mal hintereinander, weil wir das für uns entdeckt haben, an gewissen Gegenden in Südfrankreich. Haben aber schon festgestellt, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt muss es dann wieder mal. Und da ich in der unfassbar privilegierten Situation bin, mehr auf Reisen gehen zu können und dürfen, als vielleicht andere, weil ich nicht an Ferienzeiten gebunden bin, nicht an, ich entscheide selber, wann ich Urlaub nehme, zum Teil das Recherchereisen sind, komme ich auch noch dazu mehr rum.
Boom. Das klingt alles nach einer Wohlfühlkomponente, aber ich warte aufs nächste Buch. Ich möchte nicht mehr lange warten, ich will lesen, ich will das nächste Megathema erlesen.
Ich muss jetzt zurück an den Schreibtisch.
Bitte, Rückzug, weiterschreiben, aber ich sage vorerst einmal vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Marc Elsberg, danke für den Besuch im Stadtgespräch.
Danke fürs Kommen dürfen.